Ja, ich freue mich heute Morgen auch hier mit euch gemeinsam zu sein, denn für manche von euch ist es ja gefühlt fast ein Monat her, dass wir Schusters uns haben hier blicken lassen. Das ist den Pfingstferien geschuldet, wo wir wirklich im Urlaub waren an der Nordsee, es war sehr schön und wir haben auch ganz herzliche Grüße mitgebracht von dem ehemaligen Treffen aus Brake, von der Bibelschule Brake. Das hat uns sehr gut getan, dort zu sein und ja, Gutes zu erleben, schöne Themen zu hören. Es ging um den Heiligen Geist und ich habe ganz neu wieder gestaunt, was Gott uns durch ihn eigentlich alles so schenkt und in welcher Art und Weise auch wir als Christen unterwegs sein dürfen, auch hier in Rastatt. Und ich hoffe, dass heute Morgen auch in der Predigt ein bisschen rüberkommt, wie so etwas geschieht, dass dieser Geist Gottes in unser Leben hineinkommt und uns dann ausfüllt und uns dann auch Leitung gibt, Hilfe gibt, Wegweisung gibt, uns an die Hand nimmt und wir dann zu solchen Menschen werden, wie Gott sie sich gedacht hat. Ich möchte mit euch heute einen Bibeltext betrachten, den ihr wahrscheinlich irgendwie kennt. Vom Kindergottesdienst her oder sonst irgendwo ist keine allzu neue Geschichte und es geht um den Zachäus, diesen kleinen Mann, der aber in der Bibel doch groß rauskommt. Und wer mich genauer kennt, der weiß, dass mein zweiter Vorname Zachäus heißt. Ich heiße Paul-Zachäus. Ja, Paul ist ja der Kleine übersetzt und Zachäus war der Kleine. Und ich sage immer an der Stelle, meine Eltern wollten mich ganz klein sehen. Oder ich weiß es nicht, nein. Aber deswegen ist es so ein bisschen eine Predigt, die ich auch mir persönlich halte. Denn es ist ja mein Namensvetter aus der Bibel. Es ist ja der, von dem meine Eltern diesen Namen sich abgeguckt haben. Und dieser Zachäus, der soll uns heute Morgen beschäftigen. Manager haben vielfach einen schlechten Ruf. Das war zu der Zeit von Jesus auch so. Und warum das heute immer noch so ist, weiß ich nicht. Aber vielleicht, weil sich im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte und Jahrtausende nicht so viel geändert hat an uns Menschen. Und weil wir alle diesen Wunsch irgendwo ganz tief in unserem Hinterkopf haben, auch jemand Großes zu sein, zu bestimmen, über die Köpfe von anderen hinweg die Puppen tanzen zu lassen und so weiter. Das ist so ein richtig tiefes menschliches Bedürfnis, ein Wunsch, dem viele auch nachkommen und den auch manche erreichen. Manche erreichen diese Karriere in ihrem Leben. Und genauso einen haben wir vor uns, wenn wir diesen Zachäus sehen. Bevor wir aber zu Zachäus kommen, lesen wir in Lukas 19, Vers 1 bis 10 Folgendes. Jesus, er kam nach Jericho. Sein Weg führte mitten durch die Stadt. Das ist der Anfang dieser Geschichte und ich will nicht viel ausholen, aber ich möchte euch ein Bild von dem heutigen Jericho zeigen. Das war damals in biblischer Zeit wahrscheinlich nicht so groß, wie das heutzutage ist. Aber es war bestimmt auch keine kleine Stadt. Denn schon damals gab es eine große Volksmenge, die sich da zusammengefunden hat, die alle Jesus sehen wollten. Und wir lesen, dass Jesus mitten durch die Stadt ging. Also der zog die Hauptstraße entlang mit einem riesen Gefolge. Alle Leute liefen ihm hinterher. Und das war so ähnlich, als wenn jetzt bald der Zirkus Renz nach Rastatt kommt. Also Renz ist er oder ja, welcher auch immer. Dann kommt die ganze Stadt zusammen. Nein, beim Zirkus kommt sie inzwischen nicht mehr. Also nennt mir bitte ein anderes Ereignis. Wann kommt die ganze Stadt zusammen? Heutzutage. Tête-à-tête, okay, tête-à-tête kommt die ganze Stadt, ja. Weihnachtsmarkt, ja, Weihnachtsmarkt, da gehen sie alle hin, stimmt. Ja, da kommen aber nur die Frommen meistens. Ja, aber da kamen auch die Nicht-Frommen, ja, die wollten alle Jesus sehen. Genau, bei großen Fußballspielen ist das so. Also da kommen die Leute heutzutage alle zusammen, Länderspiele vor allem und so weiter, oder bei großen Konzerten. Ja, ist auch so ein Event, wo heutzutage ziemlich die Stadt zusammenkommt, wenn sowas in der Nähe geboten wird. Auf jeden Fall, das war so ähnlich und Jesus, er kommt nach Jericho und die ganze Stadt ist auf den Beinen. Nun, damals in Jericho, damals in Israel, wenn man da groß rauskommen wollte als Jude, dann war das denkbar schwer. Denn es gab dafür kein großartiges Feld. Wollte man religiös Karriere machen, ein Priester werden, ein Hohepriester vielleicht sogar, dann musste man im richtigen Stamm geboren sein, den richtigen Stammbaum haben und an erster Stelle vom Stammbaum musste Aaron stehen. Dann hatte man eine kleine Chance, aber sonst nicht. Wenn man politisch groß rauskommen wollte, ging das auch nicht. Denn das Sagen hatten die Römer. Und als unterdrücktes, besiegtes Volk war politisch nicht viel zu holen. Wenn man im Sport groß rauskommen wollte, auch das war nicht so sehr vergönnt den meisten, denn das Monopol darauf hatten die Griechen, die Hellenisten, die waren damals im Sport ganz groß. Also das war irgendwie auch nicht so ganz eine gute Sache, aber es gab eben den einen Punkt, wo man tatsächlich manches erreichen konnte, wenn man wollte, und zwar in der Wirtschaft. In der Wirtschaft, da konnte man einiges erreichen. Und zwar, manch ein Jude hat sein Glück hier versucht, und zwar mit der Zollpacht. Wir lesen hier, Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Die Römer waren die Besatzungsmacht im Land und die wollten die Steuern eintreiben, natürlich möglichst vollständig und lückenlos, aber diese Aufgabe war keine so schöne Aufgabe. Das ist auch heute so. Und deswegen haben sie diese Aufgabe ausgelagert. Sie haben das an externe Firmen vergeben, an Selbstständige aus dem Volk der Juden. Haben gesagt, wir stellen euch das zur Verfügung, ihr müsst ein gewisses Kapital bringen, einen bestimmten Prozentsatz, den wollen wir sehen. Und alles darüber hinaus, das ist dann euer Geschäft. Wie ihr das macht, ist eure Sache. Und so haben die Römer die Juden für sich arbeiten lassen, an diesem Punkt, die dann die Steuern eingetrieben haben. Sie haben das verpachtet. Und sie haben es meistens demjenigen verpachtet, der das meiste dafür geboten hat, für diese Pachtstelle, für diese Zolleinnahmestelle. Man könnte das vergleichen heutzutage mit Steuereintreibern, mit dem Finanzamt. Ja, das Finanzamt ist heute dafür da, unsere Steuern abzuführen. Das wird normalerweise automatisch gemacht über den Lohnzettel. Das Geld sehen wir gar nicht. Das geht automatisch vom Arbeitgeber über das Finanzamt an unseren Vater Staat, an Staatssäckel. Damals sah man das Geld. Damals hat man das Geld in der Hand gehabt und musste es selber diesen Zolleinnehmern abgeben. Man musste quasi beim Finanzamt vorbei und die haben dann kassiert. Das heißt, die Leute haben damals wesentlich öfter und klarer gesehen, was es bedeutet, Steuern zu zahlen. Die haben das gesehen, wie das Geld durch ihre Hände rinnt und wie es nicht mehr innen übrig bleibt, sondern wie alles an den Staat, an die Römer geht. Ein solcher Mann war Zachäus und er wusste auch, dass man an dieser Stelle im Finanzamt sich emporarbeiten konnte. Man konnte Oberzolleinnehmer werden, man konnte Chef der ganzen Behörde werden und das war er. Er war der oberste Zolleinnehmer. Ich weiß nicht, ob von Jericho oder von der ganzen Gegend, keine Ahnung, aber er war auf jeden Fall ein Chef. Und er hatte was zu sagen. Und er hat wahrscheinlich nicht selber das ganze Geld kassiert, sondern er hat andere diesen Job für sich machen lassen. Er hat nachher nur das Ganze beaufsichtigt. Und natürlich als Chef das meiste davon abkassiert und abgesahnt. Es ist auch klar, dass an diesem Punkt, bei diesen Zolleinnahmen, dass entweder die ganze Sache schief gehen konnte, weil einer sich verzockt hat, weil er sich zu sehr aus dem Fenster gelehnt hat, oder einer richtig fett Geld machen konnte, weil er klug war, weil er geschickt war, weil er wusste, wie er alles deichseln musste, damit möglichst viel für ihn übrig bleibt, ohne dass er wegen Korruption oder was auch immer vor Gericht gestellt wird. Und der Zachäus war wahrscheinlich genau so einer, der wusste genau, wie man sich da verhalten musste, um auf der obersten Karriereleiter anzukommen. Das Image aber dieser Zöllner, dieser Steuereintreiber war katastrophal. Die Versuchung, dass sie eben über den Betrag, den die Römer eigentlich festgesetzt hatten, hinauskassieren, dass sie mehr den Leuten abknüpfen, war enorm. Die allermeisten haben das wahrscheinlich getan. Die haben mehr genommen als das, was sie eigentlich hätten nehmen dürfen und sollen. Und deswegen stand ihr kompletter Berufsgilde im Ruf, dass sie notorische Betrüger sind. Also Zöllner, Steuereintreiber zu sein, das war gleichbedeutend mit Betrüger. Ich weiß nicht, ob das heute so ist. Normalerweise schimpfen wir nicht über unseren Finanzämter als Betrüger. Aber ich weiß nicht, wen ihr als Betrüger in unserer Gesellschaft kennt. Ja? Gibt es da eine Personengruppe, wo man sagt, ja, das sind die Abzocker. Das ist klar, wenn du mit dem zu tun hast, da wirst du immer über den Tisch gezogen. Ja? Normal geht das da nicht zu. Da muss man immer unter dem Tisch noch was rüberschieben, damit die Sache läuft. Aber die waren damals so. Und nicht nur das, sondern diese Leute galten auch als Hochverräter, die ihr eigenes Volk verraten, weil sie ja Hand in Hand mit den Römern arbeiten mussten. Und das war ein Doppeltes, weshalb diese Leute einen so schlechten Ruf hatten und weshalb sie in ihrem eigenen Volk, von ihren eigenen Leuten eigentlich verachtet wurden. In der Bibel lesen wir beim Evangelisten Matthäus, dass er in einem Atemzug sagt, Zöllner und Sünder, Zöllner und Heiden, Zöllner und Prostituierte. Das war der gleiche Abschaum, die gehörten in die gleiche Kategorie. Mit denen will man nichts zu tun haben. Schlimmste Klientele, die man sich nur vorstellen kann. Zachäus war ein solcher Mann. Und als Jesus durch Jericho zog, da wollte genau dieser Mann Jesus unbedingt sehen. Unbedingt. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, steht nicht in der Bibel drin, weshalb der unbedingt Jesus sehen wollte. Was hat ihn da so herausgefordert? Warum war er so neugierig? Was wollte er sehen bei Jesus? Hat er irgendeine Hoffnung gehabt oder keine Ahnung? Und offenbar hatte auch dieser Zachäus längst gelernt, mit diesem angeschlagenen Ruf, mit diesem schlechten Image zu leben. Das war für ihn normal. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt er sich völlig ungeniert. Also so erleben wir ihn, den Zachäus. So bewegt er sich da in Jericho. Ja, dem ist das egal, was die anderen von ihm denken. Den juckt das nicht. Gleichzeitig aber sehen wir diesen Zachäus als einen Menschen, der etwas mitbekommen möchte, mitbekommen, dass Jesus da ist, aber er möchte nicht mitgenommen werden. Er möchte nur beobachten, er möchte nur sehen. Und solche Menschen gibt es auch heute. Es gibt Menschen, die wollen nur aus der Entfernung, aus der Distanz etwas sehen. Aber so richtig dabei sein, das ist ihnen zu gefährlich, das ist zu heikel. Ja, lieber nur beobachten. Wir kennen das von den Unfallstellen auf der Autobahn, wenn jeder sein Handy zückt und beim Vorbeifahren noch ein kurzes Video macht, am besten bei Facebook hochstellt, nur als Beobachter. Bloß nicht helfen müssen, sich nicht die Hände schmutzig machen, nicht aussteigen, aber kräftig filmen. So ähnlich war es vielleicht beim Zachäus, ich weiß es nicht. Aber er war einer, der links liegen gelassen wurde in seiner Gesellschaft, in seiner Stadt, anstatt mitgenommen zu werden. Denn sonst hätte er ja nicht vorauslaufen müssen. Aber es gelang ihm nicht, lesen wir, es gelang ihm nicht was? Jesus zu sehen. Es gelang ihm nicht, weil er klein war, Grund Nummer eins, und weil viele Leute ihm die Sicht versperrten. Also zwei Gründe, die wir hier sehen, weshalb er es schwer hatte. Und diese zwei Gründe kann man nicht einfach mal von der Hand weisen. Die waren da. So war sein Leben. Er war ein Kleiner, der aber anscheinend gelernt hatte, bei vielen Dingen groß rauszukommen, obwohl er klein war. Er war oberster Zolleinnehmer, er war der Chef der Behörde, obwohl er kleinwüchsig war. Aber als oberster Chef der Zollbehörde hatte er vermutlich kaum oder wenig Freunde in Jericho, denn er musste sich behaupten. Es ging da wahrscheinlich um diese Ellenbogenmentalität, dass man nach oben buckelt und nach unten tritt. Das ist ja oft so, wenn man so Karriere macht in solchen Behörden und Ämtern. Und das konnte er vermutlich, der Zachäus. Er wusste, wie man sich gegenüber Vorgesetzten und Untergebenen verhält. Er wusste, wie man undurchsichtige Geschäfte am bestmöglichsten tarnt. Also auf Deutsch gesagt, wie man am besten lügt. Es war vermutlich ein katastrophales Arbeitsklima. Vermutlich, wir wissen es nicht. Mobbing, permanenter Stress, das kannte er. Und wenn er sich dann unter das Volk gemischt hat, dann hat er entweder neidische Blicke bekommen, weil Leute ihm das viele Geld nicht gegönnt haben, oder zornige und Blicke voller Hass, weil Leute ihn verachtet haben für das, was er war und wie er lebte. Man zischelte hinter ihm her. Und dann ist es auch kein Wunder, dass so ein Mann seinen eigenen kleinen privaten Palast baut. Ich vermute, dass er ein richtig schönes herrschaftliches Anwesen hatte mit Infinity Pool, einem riesen Garten mit Golfanlage drauf, Garage war nicht nur doppelt, die war dreifach und vierfach und so weiter. Er war ein sehr, sehr reicher Mann, lesen wir. Und das hat er bestimmt auch gelebt, sein Reichtum. So einer war Zachäus. Und er hat sich dann eben privat sein Leben aufgebaut. Wenn es gesellschaftlich nicht anders ging, wenn er verachtet war, dann sollte er zumindest privat sein Leben genießen können, sein Reichtum, seine Stellung. Aber ich weiß nicht, ob er privat tatsächlich sein Glück wirklich genießen konnte. Denn wenn du nach einem stressigen Arbeitstag, den er vielleicht hatte, als Chef dieser Behörde genervt nach Hause kommt und dann die Kinder quengeln und die Frau auch noch was von ihrem Ehemann haben will und so weiter, dann nützt aller Reichtum nichts. Dann ist es trotzdem ein Kampf und eine Herausforderung, auch privat sein Glück zu leben. Vielleicht war es so bei Zachäus, ich weiß es nicht. Aber besonders prickelnd war es vielleicht auch da nicht für ihn. Er, der gelernt hatte, von klein auf mit den Ellenbogen durchs Leben zu gehen, sich zu behaupten, groß rauszukommen, er, der meinte, das Leben gemeistert zu haben, es war wahrscheinlich genau umgekehrt. Wahrscheinlich hatte genau das Leben, das er sich aufgebaut hatte, ihn ganz fest im Griff. Wahrscheinlich lebte nicht er, sondern er wurde gelebt. Er meinte, das Leben richtig zu leben. Er dachte, er habe alles im Griff. Aber alles ist ihm vermutlich entglitten. Wir können das nur ahnen, wenn wir die weitere Geschichte in der Bibel verfolgen und ahnen, dass Zachäus wahrscheinlich an diesem Punkt seines Lebens angelangt war. Vielleicht wollte er sich das nicht eingestehen, aber tief in seinem Inneren hat er geahnt, dass das Leben noch mehr sein muss, dass das Leben eigentlich eine andere Bedeutung hat als nur scheffeln, 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 als nur groß rauskommen, als nur rücksichtslos auf dem Buckel anderer zu leben. Zachäus war vermutlich eingezwängt in sein Korsett aus Karriere, Macht und Geld. Und er konnte vermutlich aus diesem Korsett nicht raus. Seine Zukunft schien vorgezeichnet. Was kann man schon tun gegen das Schicksal? Aber an diesem Tag in Jericho ging das Gerücht rum, dass der bekannte Wanderprediger aus Galiläa vorbeikommt. Und man erzählt sich, dass dieser Jesus Menschen heilt. Und man erzählt sich, dass er selbstgerechte Frömmler entlarvt. Und wahrscheinlich wollte Zachäus genau sowas mal mitbekommen. Denn er hat es mit den Frommen wahrscheinlich auch nicht so sehr gehabt. Zachäus war wahrscheinlich kein regelmäßiger Tempelgänger. Zachäus war keiner, der in der Kirche beheimatet war. Er hatte ja genug zu tun mit seinem Geschäft. Und als er loszieht von daheim in die Stadt, um diesen Jesus zu sehen, ja, er muss sich da hinauswagen auf die Gasse, es geht nicht anders, dann sieht er diese Menschenmenge vor sich. Und er kommt nicht durch und sie lassen ihn auch nicht durch. Die einzige Möglichkeit wäre, sich hintern anzustellen, aber das hat Zachäus noch nie getan. Hintern anstehen, das ist für ihn keine Option. Wenn, dann rennt er vorne raus. Und genau das lesen wir. Er lief voraus. Vor der Menge. Für ihn, für den es normalerweise kein Durchkommen gibt, er stellt sich nicht hintern an. Nein, er nicht. Und er findet auf dem Weg einen Maulbeerfeigenbaum. Diese Maulbeerfeigenbäume sind große Bäume, sind sehr verzweigte Bäume und es ist eine ideale Kletterhilfe. Und es ist interessant, man kann eigentlich fast schmunzeln, wenn man diesen Zachäus sich vorstellt, wie dieser gestandene Chef des Finanzamtes auf einen Maulbeerfeigenbaum hochklettert. Wie so ein kleiner Bursche, bei Kindern kann man das ja verstehen, aber der Finanzminister, hallo, geht's noch? Aber das macht er. Weil er Erster sein will, weil er sehen will, weil er unbedingt Jesus sehen will. Und er steigt auf den Maulbeerfeigenbaum. Ein perfekter Aussichtspunkt, um Jesus zu sehen. Er hat es geschafft, mal wieder. Und dann sitzt er in diesem Baum, ein gestandener, einflussreicher Mann. Und wir denken dabei an die Aussage von Jesus, der sagte, dass wir alle werden müssen wie die Kinder, wenn wir in das Reich Gottes hineinkommen wollen. Und ja, ein klein bisschen ist das wie bei Zachäus. Einfach, uns soll nicht jucken, was die anderen denken. Sondern wir haben eine Sehnsucht, diesen Jesus zu sehen. Dann lass uns doch alles andere vergessen, was Menschen davon halten könnten. Ob das gut aussieht, ob auf dem Baum hocken standesgemäß ist oder nicht, ist doch völlig juck. Wenn wir Jesus sehen wollen, dann lasst uns wie ein Kind zu ihm hinlaufen. Das hat Zachäus auf jeden Fall getan. Und er klettert auf diesen Baum und da oben, da sitzt er. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Kleiner Mann, ganz groß. Er sitzt wieder oben auf und keiner kann ihm da zuvorkommen. Er hat sich den besten Platz gesichert. In der Menge, die jetzt kommt, ist Jesus mittendrin. Und was hat Jesus getan? Nun, wir wissen, dass Jesus überall, wo er hinkam, gepredigt hat, geredet hat vom Reich Gottes, dass er Menschen geholfen hat, gesund gemacht hat, geheilt hat, dass er Fragen beantwortet hat, ganz viele Fragen, die ihm gestellt wurden. Und wahrscheinlich hat Jesus genau das auch in Jericho getan. Und da waren viele Menschen, die alle was von Jesus wollten. Die einen wollten eine Antwort haben, die anderen wollten geheilt werden. Wieder andere wollten Jesus irgendwie herausfordern und sehen, ist er der Messias? Also ganz, ganz viele Menschen wollten Jesus, was auch immer, sie hatten ein Anliegen. Und diese Menschen drängen ihn von allen Seiten und er, Jesus, mittendrin, so stelle ich mir das vor, ganz cool und gelassen, tut einfach seinen Job. Geht da durch, als ob das nichts wäre, beantwortet Fragen, heilt Menschen, als ob das das Normalste der Welt wäre, mitten durch Jericho zu ziehen mit so einer Riesenmenge außenrum. Und dann bleibt Jesus unter dem Baum stehen. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaut er hinauf und rief. Und diesen Moment, da hätte ich gerne mal den Zachäus in seinen Kopf hineingeguckt, was er da gedacht hat. Ich vermute, dass sich ein Zachäus auf diesen Moment nicht vorbereiten konnte. Da war er ganz sicher überrascht. Und wie? Er wollte nur Jesus sehen und jetzt bleibt Jesus stehen. Und zwar genau bei ihm. Und er guckt da hoch und er sieht ihn. Und was kommt jetzt? Zachäus konnte nur reagieren an diesem Punkt, nichts anders. Und Jesus, der die Herzen kennt, der jeden Menschen kennt, der auch weiß, dass das der Zachäus ist, der muss sich das fragen, hey, wer bist du? Komm mal da runter, ich will dich kennenlernen. Sondern sein allererstes Wort ist Zachäus. Jesus kannte ihn mit Namen. Und nicht nur das, Jesus wusste auch genau, wer der ist und was der in seinem Leben so gelebt hat. Das wusste Jesus alles, weil er Gott ist. Und er spricht ihn auch nicht mit seinem Spitznamen an, mit seinem Schimpfnamen, den jeder hintenrum, der Betrüger, der Abzocker, sondern er spricht ihn mit seinem eigentlichen, tatsächlichen Namen an. Und er sagt, Zachäus, komm schnell herunter, denn heute will ich bei dir in deinem Haus ein Gast sein. Ich lade mich zu dir ein. Ja, wir hatten jetzt 2 Wochen Apfelwurmwoche bei uns. Da konnte man sich einladen, anonym, bei Leuten, die sich als Gastgeber zur Verfügung gestellt haben. Und ich habe gestern beim Gemeindeforum gesagt, wir machen das bestimmt nochmal, wenn es ein bisschen ruhigere Jahreszeiten sind, wenn es ein bisschen gemütlicher ist und nicht so hektisch, wie es vielleicht die letzten beiden Wochen war, um Gemeinschaft in der Gemeinde zu fördern. Aber Jesus, er lädt sich bei Zachäus ein. Und ich glaube, das war schon mal etwas ganz Besonderes. Denn wer wagte es, diesem Zachäus einen Befehl zu geben? Wer außer der römische Kommandant? Keiner. Er war der Chef der Behörde und normalerweise gab er die Befehle und sagte, wo es lang ging. Und die anderen mussten spuren und folgen und tun, was er sagte. Und hier kommt Jesus zu ihm und gibt ihm einen Befehl. Zachäus, komm schnell herunter, steig herunter von dem Baum. Und auf einen Schlag ändert sich alles. Auf einen Schlag ändert sich alles. Aus dem Beobachter Zachäus wird der Gastgeber Zachäus. ihm, dem Heraufsteiger, befiehlt der Herrscher über Himmel und Erde, herabzusteigen. Und Zachäus braucht nicht auf seinem hohen Ross, also auf dem hohen Baum, sitzen bleiben, sondern er darf herabsteigen. Und ich vermute, dass innerhalb von Sekundenbruchteilen bei diesem Zachäus dieser Prozess losging in seinen Gedanken. Und er wird auf einmal ehrlich. Er wird einfach Zachäus. Er ist nicht mehr der Chef der Zollbehörde, er ist nicht mehr dieser große Überflieger, zwar kleinwüchsig, aber er hat es geschafft, sondern auf einmal ist er nur noch Zachäus. Er ist nur noch dieser Mensch, der jetzt vor dem Sohn Gottes steht. Er muss sich nichts mehr beweisen, er kann auch Gott nichts vormachen, sondern jetzt ist er einfach nur noch Zachäus. Zachäus kapiert, dass er es mit dem lebendigen Gott höchstpersönlich zu tun hat. Da gibt es keine Widerrede, kein Davonschleichen, kein sich wegducken. Da gibt es nur noch Gehorsam und Gott die Ehre geben. Innerhalb von diesem kurzen Moment auf dem Baum muss es dem Zachäus klar geworden sein. Allein schon die Art und Weise, wie Jesus ihn anspricht, muss ihm schon gezeigt haben, wow, das ist jetzt ganz was anders. Das läuft jetzt so, wie Gott es sich gedacht hat und nicht wie ich denke, dass Dinge laufen sollten. Und das Schöne, was wir dann lesen, ist, Zachäus, er steigt so schnell er konnte. Wie steigt man schnell vom Baum ab? Die Jungs sind jetzt alle raus, aber entweder man springt, wenn es nicht hoch genug ist, oder man rutscht einfach runter, egal auf die Verluste, die es dabei gibt oder so. Aber die Bibel selber sagt, so schnell er konnte, stieg er vom Baum herab. Und er nahm Jesus auf als Gastgeber, wie mit großem Kopfzerbrechen und Bauchweh, oh, wie wird das, was setze ich dem nur vor, hoffentlich hat meine Frau was Gutes gekocht. Gar nichts, mit einer großen Freude. Er freut sich riesig, oh, ich darf Gastgeber sein, ich darf Jesus bei mir zu Hause haben. Das ist eine Riesenehre, gewaltig, dass mir das passiert, mir, dem Zöllner von Jericho. Er nimmt Jesus mit einer großen Freude bei sich auf. Gleichzeitig ist da eine riesen Menschenmenge, die das alles mitbekommt, was da geschieht. Und die kennen diesen Zachäus. Die wissen, wer da vom Baum runtergerutscht ist und zu wem Jesus sich eingeladen hat. Und weil sie den kennen, fangen sie an zu murren und sagen, Jesus, wie kannst du nur? Wenn du wüsstest, wer das ist, Jesus weiß doch, wer das ist. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Und ihr habt noch im Kopf, Zöllner sein war so schlimm wie eine Hure, war so schlimm wie Heiden, wie, also das Schlimmste, was es gab, war Zöllner. Wie kannst du nur bei dem? Du könntest jeden anderen aus Jericho nehmen, aber doch nicht den. Also wenn einer es nicht verdient hat, dann Zachäus. Sie hätten wahrscheinlich jeden Bettler akzeptiert, aber nicht Zachäus. Und manchmal geht es auch uns persönlich so, oder? Wir haben auch manchmal solche Feindbilder, Schubladendenken. Ja? Dass wir auch von anderen denken, jedem würde ich das gönnen, Christ zu werden, und aber der, also so aber nicht. Also was der alles getan hat und wie der rücksichtslos lebt, also da gibt es keine Gnade, keine Barmherzigkeit. Und so haben die Leute damals reagiert. Es ist aber erstaunlich, dass Jesus sich zu diesem Mann einlädt. Und dass Jesus die Distanz, die der Zachäus eigentlich wollte, nur beobachten, dass Gott diese Distanz durchbricht und sagt, ich komme zu dir nach Hause. Ich bleibe nicht unterm Baum stehen, ich ziehe auch nicht einfach weiter, ich komme zu dir. Und die allermeisten Bekehrungsgeschichten sind solche Geschichten, wo Menschen einfach nur Beobachter bleiben wollten und ja, ich lese mal ein bisschen Bibel, ich komme auch mal zum Gottesdienst, könnte ja nett sein, wer weiß, was da so abgeht und so, aber Distanz, innere Distanz, mich soll das nicht berühren. Und dann kommt der Augenblick, wo Gott an dein Herz klopft und wo es ganz nah wird und wo er sagt, hey, lass mich rein. Bei dir will ich sein, mit dir will ich reden. Und diese Chance, die ergreift Zachäus. Jesus lädt sich zum Essen ein. Zachäus war zwar völlig überrascht, aber er ließ sich keine zweimal bitten. Und das Schöne ist bei der Bewirtung, bei diesem Gastmahl, das dann nachher stattfindet, da gibt es einen spektakulären Ausgang. Klar, wir wissen schon alle, wie es ausgeht. Aber es muss eingeschlagen sein wie eine Bombe. Bei Zachäus selber, aber auch bei allen, die ihn kannten. Diese Geschichte hat sich nachher rumerzählt. Und wie? Denn im Licht von Jesus, ich weiß nicht, was Jesus ihm gesagt hat, keine Ahnung, hat er ihm viel erzählt über das Reich Gottes, wer er ist oder so, oder vielleicht gar nicht viel. Aber Zachäus merkt, ich bin ein fieser Abzocker. Ich habe andere betrogen. Ich habe rücksichtslos gehandelt. Ich habe andere ausgebeutet. Ich habe immer meinen eigenen Vorteil gesucht. Ich habe immer nur für mich selber gelebt. Das erkennt Zachäus sehr deutlich, weil Jesus da ist. Und in diesem Licht von Jesus, da hat er sich nicht herausgeredet. Er hat es auch nicht klein geredet, verniedlicht, verharmlost, hat er nicht getan. Sondern es kam alles ans Licht, was er gelebt hat. Und das Erstaunliche war ja an dieser ganzen Geschichte, es tat so gut, dass alles ans Licht kam. Das war nichts Schlimmes, das war Befreiung. Der konnte endlich durchatmen, der Zachäus. Wow, endlich keine Fassade mehr aufrechterhalten. Endlich keine Lügen mehr auftischen müssen. Dieses ganze verlogene und verbogene Leben kam endlich an das Tageslicht. Und es hatte Konsequenzen für Zachäus, ja, es hatte Folgen. Und die Folgen waren, dass er vor allen, die da waren, und es waren bestimmt nicht wenige Leute, dass er vor all diesen Leuten sagte, heute ändere ich mein Leben. Ich werde zurückzahlen, was ich zu viel genommen habe, und zwar das Vierfache. Nein, das ist kein schöner Wunsch von Zachäus, sondern das ist das, was im Gesetz des Mose steht, was man geben soll, wenn man jemanden betrogen hat. Das musste er tun. Wenn er mit Gott in Ordnung kommen wollte, dann stand das im Gesetz drin. Vierfachen Betrag zurückzahlen, dann ist die Sache gut. Zachäus sagt, mach ich. Ich will mit Gott ins Reine kommen. Ich will meinen Betrug wieder gut machen. Ich zahle das Vierfache zurück. Aber das, was er dann noch draufsetzt, was er nicht hätte machen müssen, wo er wirklich freiwillig daherkommt, er sagt, ich gebe die Hälfte meines Vermögens den Armen. Das hat Jesus nicht von ihm verlangt. Das andere war vom Gesetz her verlangt. Jawohl, gib zurück. Aber die Hälfte seines Reichtums auch noch geben, das war freiwillig. Und der Zachäus tut damit etwas, was Jesus kurz vorher von einem reichen jungen Mann verlangt hatte. Geh hin und verkauf alles, was du hast. Gib dein Geld einfach fort, weil es dich nicht glücklich macht. Nein, weil dein Geld dich sogar in die Hölle bringt. Zachäus sagt, was soll mir mein Reichtum? Die Hälfte davon verschenke ich gerne. Es macht mich frei. Solche Schritte konnte natürlich der Zachäus nur tun, weil er ein erfolgreicher Geschäftsmann war. Weil er viel hatte. Er hatte enorm viel Geld gescheffelt. Aber auch, weil er im Großen und Ganzen einigermaßen fair handelte. Er wusste, was Sache war. Er kannte das Gesetz. Er wusste, er muss vierfach zurückzahlen, um es wieder gut zu machen, den Schaden, den er angerichtet hatte. Sonst hätte diese Maßnahme, dieses Zurückzahlen und die Hälfte seines Reichtums geben, ihn komplett ruiniert. Dann wäre er ein armer Schlucker gewesen. Das war er wahrscheinlich nicht. Auch nachdem er diese Sachen getan hat. Er war wahrscheinlich wirklich ein richtig reicher Sack. Aber er gab unaufgefordert viel von seinem Reichtum an die Armen. Aus dem Abzocker Zachäus ist ein Mann geworden, von dem wir lesen, dass Jesus das sagt. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Am heutigen Tag ist hier Rettung geschehen. Da wurde ein Mensch gerettet aus seiner Verlorenheit, aus seinem Abzocken müssen. Aus dem Abzocker Zachäus wurde ein Mann, der nicht nur vieles wieder gut machte, sondern der sein Leben ganz neu geordnet hat. Er hat sein Leben ausgerichtet nach Gottes Maßstäben, nicht nach seinen eigenen. Und das tat so gut. Ich bin überzeugt, dass sich göttlicher Friede und echte Freude bei ihm breit gemacht haben. Ich bin überzeugt, dass seine Frau das auf jeden Fall mitbekommen hat, dass er Zachäus ein viel besserer Ehemann wurde, als er es vielleicht bisher war. Auch seine Kinder werden ganz sicher gemerkt haben, dass ihr Papa ein anderer Papa ist, als er es bisher war. Und seine Angestellten auch. Denn denen gab er ganz klare Anweisungen am Montag, als er wieder auf Arbeit erschien. Leute, ab heute wird nicht mehr zu viel abgeknüpft. Neues Gesetz vom Chef. Wehe, ich erwische einen, der hier anders handelt. Ab heute wollen wir ehrlich arbeiten. Was das für seine Angestellten bedeutet hat, kann ich nur ahnen. Wie die vielleicht auch erleichtert aufgeatmet haben und gesagt haben, ach, der ganze Druck ist weg, der Chef macht nicht mehr dubiose Geschäfte, ich kann auch ehrlich mein Geld verdienen. Ich bin auch sicher, dass seine Großzügigkeit und Freigebigkeit, seine Barmherzigkeit sich im ganzen Land rumgesprochen hat. Dass in der ganzen Jordanebene, wo Jericho ja liegt, 250 Meter unter dem Normalpunkt des Meeres, sehr heiße Gegend, ich bin überzeugt, dass dort jeder inzwischen wusste, der Zachäus, gewaltig, gewaltig, was ein Wunder, was für ein Mann. Und jeder wusste, dass es nicht einfach nur irgend so ein Spleen von Zachäus war, sondern jeder wusste, das war, weil Jesus da war. Gott hat das gemacht, das Wunder. Der Zachäus war bei keinem Lebensberater, Psychologen oder sonst irgendwie, der ihm sagte, Mensch, du musst dich ändern oder ah, komm, wir haben mal so eine Therapie für dich da. Sondern Jesus hat eingegriffen. Jesus hat es gemacht, dass der Zachäus eine komplette Lebenswende hingelegt hat. Eine Wende im Leben eines Abzockers. Und Jesus sagt, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Er gehört doch auch zum Volk, er ist doch auch ein Jude. Ist doch auch ein Mensch, über den ich mich erbarmen soll. Denn ich bin doch gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. War dieser reiche Abzocker ein verlorener Mann? Ja, war er. Trotz seines Reichtums. Konnte Jesus ihn retten? Ja, konnte er. Auch die Reichen sind keine vergeblichen Fälle für Gott. Diese Wende im Leben eines Abzockers. Bist auch du schon von deinem Baum herabgestiegen und Jesus begegnet? Durfte Jesus auch bei dir und bei deinem Haus alles heil machen? Alles gut machen? Hast du so eine Lebenswende hingelegt? Ein paar Dinge zum Geld, die ich hier einfach mal so pauschal erwähne, aber die wir in der Bibel finden. Geld macht nicht glücklich. Und doch bin ich überzeugt, dass die meisten von uns, ich einschließlich, dem Geld ziemlich hinterherlaufen. Aber Geld macht nicht glücklich, lesen wir sehr deutlich in der Bibel. Es macht nicht glücklich. Wir brauchen es zum Leben, ja. Aber glücklich werden wir nicht. Geld macht einsam. Es sei denn, wir gehen damit um, so wie Jesus es möchte. So wie Zachäus es tat. Ein weiterer Punkt, Betrügen lohnt sich nicht. Warum? Ja, auf dieser Welt kannst du vieles erreichen. Du kannst der Cheffinanzminister werden, gar keine Frage. Und dir das fetteste Haus leisten, den größten Pool, die dickste Karre, die es gibt. Aber du wirst erstaunt sein, was du nach diesem irdischen Leben in der Ewigkeit nachher davon haben wirst. Vielleicht rein gar nichts. Wenn du es auf Betrug aufgebaut hast, wenn deine Finanzen nicht klar mit Gott besprochen sind, dann wirst du damit nicht weit kommen. Auf jeden Fall nicht an Gott vorbei. Dann wird Gott dich zur Rechenschaft ziehen dafür. Und dann möchte ich nicht in einer Haut des Betrügers stecken, dem Gott sagen muss, selber schuld. Du weißt doch, was richtig und was falsch ist. Warum lebst du eine Lüge? Etwas, was wir auch lernen bei Zachäus, das Wissen allein nicht reicht. Wir müssen es tun. Zachäus tat, was er versprochen hatte. Er hat nicht nur irgendwas geglaubt. Wow, toller Jesus, oh, Glaube, hilf mir. Nein, er hat einfach ganz praktisch sein Leben geändert. Und genauso müssen auch wir unseren Glauben leben. Unser Glaube muss sich in unserem Leben niederschlagen, da muss ich was tun. Echter Glaube wird immer sichtbar, in der Tat. Wissen allein reicht nicht. Ein anderer Punkt, den wir auch in dieser Geschichte von Zachäus lernen, Jesus liebt Sünder, ja, auch die Betrüger liebt er, auch die Steuerhinterzieher. Wie hast du deine letzte Steuererklärung ausgefüllt? Warst du treu bis ins Kleinste? Weil das erwartet Gott von uns. Oder hast du ein paar Punkte ein bisschen großzügig ausgelegt? So wie das alle tun, ich weiß. Jesus liebt auch solche Betrüger. Auch wenn du dir persönlich für dich selber ganz schlecht vorkommst, weil du ein Betrüger bist, weil du es weißt, weil du weißt, dass du krumm lebst, dann darfst du wissen, dass Gott auch solche Leute liebt. Auch wenn solche Leute, gerade wenn es ans Licht kommt, von allen verachtet werden. Ich denke, ihr könnt euch noch erinnern, als es Uli Hoeneß, der Manager von Bayern München, an den Kragen ging. Als rauskam, wie er so mit den Finanzen gespielt hat und jongliert hat, nicht wahr? So, und wie er für seinen eigenen Vorteil gesorgt hat. Da hat die ganze Republik auf ihn runtergeguckt. Ach, der Versager, der... Ja, was hat er getan? Das, was alle tun, oder? Es kam halt raus, der hat sich halt erwischen lassen. Peinlich. Ja, aber tun das nicht alle? Manche halt nicht in dem riesen Millionenmaßstab wie er, aber im Kleinen auch. Eigenen Vorteil suchen, andere übers Ohr hauen, nicht ehrlich sein. Jesus liebt auch Betrüger. Und dann ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dieser Geschichte bei Zachäus. Jesus ist die Wende, die entscheidende Wende für Zachäus. Und ist sie das auch für dich? Ist Jesus der Wendepunkt in deinem Leben? Hattest du schon eine solche Begegnung mit Jesus? Eine Begegnung ähnlich wie mit diesem Maulbeerbaum? Eine Begegnung, wo Jesus angeklopft hat und gesagt hat, bei dir will ich zu Gast sein. Ich lade mich zu dir ein. Was machst du mit Jesus? Hat Jesus dein Leben auf den Kopf gestellt? Und wenn er das getan hat, dann ist die Frage nach der Taufe. Das, was Zachäus tat, das war nicht sein Privatvergnügen. Er war ein Mann in der Öffentlichkeit, jeder wusste Bescheid. Das war eine Kehrtwende seines Lebens, die jeder mitbekommen hat. Und genau das sagen wir durch die Taufe aus. Glaube ist nicht privat, Glaube ist für alle da. Glaube durchdringt auch Familien, Glaube durchdringt Gesellschaft. Glaube macht etwas mit unserem Leben. Und das sagen wir auch bei der Taufe. Und sagen, jawohl, ich bin mit Jesus gestorben, mein alter Mensch lebt nicht mehr, der alte Sack ist begraben, der gibt es nicht mehr, den alten Zachäus, den Abzocker. Jetzt lebt ein neuer Zachäus. Und der neue Zachäus ist ein Abrocker. Einer, der mit Jesus unterwegs ist. Da wird nicht mehr gezockt. Da wird gelebt. Ich möchte dich einladen, dir den Zachäus als Beispiel zu nehmen. Vielleicht für deine Lebenswende. Oder für deinen Umgang mit deinem Reichtum. Oder auch vielleicht für deinen Umgang mit deinen Mitmenschen. Wenn Zachäus so eine Wende hinlegen konnte, dank Jesus, dann ist für uns doch auch jede Tür zu Gott hin offen. Amen.